Lass uns heute mit unserer Bibelstelle starten. Kolosser Kapitel 1 und wir lesen ab Vers 24 bis Vers 27. Also eigentlich werde ich bis zum Schluss lesen, aber wir befassen uns heute mit bis 27. Okay? Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener ich bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Amen. Wir haben eine Herausforderung in unserer Welt. Das ist die gleiche Herausforderung, die es auch in der Vergangenheit gegeben hat. Wenn Paulus diese Botschaft verkündigt hat, als er das Wort Gottes eben, wie er hier sagt, das Wort Gottes wollte er klar und deutlich geben, ausrichten, verkündigen. So viele Leute haben gesagt, das ist viel zu einfach. Manche denken, das Evangelium sei einfach zu einfach. Wirklich? Nur einsteigen im Flugzeug Jesu? Wir haben das letzte Woche gesehen. Also ich kann weder fliegen, noch bin ich Mechaniker, noch bin ich Navigator oder Fluglotse. Aber wenn ich nach den Vereinigten Staaten fliege, dann steige ich im Flugzeug ein und ich vertraue, dass ich dort ankomme. Und ich bin sehr dankbar, dass das auch eine Sache ist, wo man wirklich Vertrauen haben kann. Also es ist eine der sichersten Formen der eben Fortbewegung und dass man so reisen kann. Wir verstehen, was das heißt, einfach zu vertrauen. Ich kann nichts machen im Flugzeug. Ich kann nur sitzen. Ich kann nur Vertrauen schenken. Ich kann nur hoffen. Aber eigentlich würde ich sagen, auch hier, es ist nicht eine Hoffnung, wo man denkt, vielleicht komme ich dann doch nicht an, ich weiß es nicht, sondern eine Erwartung, oder? Ich erwarte, wenn ich fliege, dass diejenigen, die die Verantwortung tragen, ihre Arbeit auch gewissenhaft getan haben. Dass sie vertrauenswürdig sind. Ich sitze nicht da am Flugzeug und denke, vielleicht hüpfe ich ein bisschen, damit wir in Luft bleiben. Oder ich werde meine Arme jetzt bewegen, damit ich mitfliegen kann. Ich weiß, ich kann gar nichts tun. Und das ist so ein gewaltiges Bild, so wie wir das auch in dem Brücke-Traktat sehen, was ich hier abgebildet habe, dass Jesus, das Kreuz, er ist der Einzige, der diese große Trennung, diese Klüfte, die zwischen uns und Gott ist, er ist der Einzige, das überbrücken kann und konnte. Das ist, was der Paulus hier in Kolosserbrief schon klar und deutlich erklärt hat, wer ist dieser Jesus? Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist der höchste Autorität. Er ist sogar die Grundlage für unsere Existenz. Wenn es Jesus und das Kreuz nicht geben würde und im Alten Testament nicht geben, noch zukünftig geben würde. Jetzt schauen wir zurück. Im Alten Testament hat man vorhin geschaut, dass er kommt, wenn er nicht gestorben wäre, könnte der Vater uns nicht existieren lassen. Gäbe es keine existenziellen Berechtigung für uns, Der Herr müsste, Gott hätte uns sofort, nachdem wir gesündigt haben, sofort, nachdem wir uns schuldig gemacht haben, hätte er uns sofort auslöschen müssen. Aber da es Jesus gibt, da er den Ausweg aus unserer Sünde ermöglicht hat, gibt es die Möglichkeit, dass der Vater im Himmel uns einen Raum gibt, einen Spielraum, eine Möglichkeit, Zeit zur Bekehrung. Zeit, dass wir in Christus einsteigen können, wenn ich es so sagen darf. Aber was wir heute sehen, ist noch ein Schritt gewaltiger. Wenn du in einem Flugzeug einsteigst, dann kannst du auch wieder aussteigen, oder? Und daher ist dieses Bild nicht ganz gut. Es ist eine Hilfe, glaube ich. Aber wir haben jetzt ein Bild, das die andere Richtung geht. Wir haben zum Schluss in Vers 27 diese Aussage von Paulus. Er sagt, dieses Geheimnis unter den Heiden ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Habt ihr gemerkt, was hier anders ist jetzt? Wir haben vorher gesehen, wie in ihm so viel ist. Und dann später, wenn man weiterliest in Kolosserbrief, steht immer wieder, ihr seid in ihm, in ihm, in ihm. Und das ist alles richtig. Aber es geht ein Schritt weiter. Das Flugzeug ist in uns. Auf einmal ist es nicht, ich steige da rein, sondern er verbindet sich mit mir. Ich bin nicht mehr getrennt von ihm. Man kann nicht räumlich sagen, okay, ich bin in Christus, aber Christus ist nicht in mir. Das Geheimnis, das im Alten Testament nicht klar war, lautete, dass Heiden, Menschen wie du und ich, soweit ich weiß, gibt es hier unter uns keine, die jüdischer Abstammung sind. Wir sind alle von nicht-jüdischen Vorfahren. Dass wir die Möglichkeit haben, an Messias selbst, den versprochenen Christus, der durch die Juden gekommen ist, dass wir in ihm und er in uns sein kann, dass wir organisch mit dem Messias verbunden sein können. Und damit ist es nicht einfach, okay, ich sitze im Flugzeug, sondern er ist in mir durch Glauben. Und das ist noch ein Schritt stärker. Da merkst du, wie wir letzte Woche gesagt haben, zu oft und zu viel wird über Glaubenslehre und über Theologie gesprochen, was uns natürlich zu Jesus hinführt und wichtig ist. Wir brauchen und müssen wissen, was die Bibel lehrt. Aber wir glauben nicht an eine Ideologie. Wir glauben nicht an eine Theologie oder irgendeine Philosophie oder eine Lebensweise. Wir glauben, wir vertrauen, wir erwarten die Wirkung, die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Die Lehre und das, was in der Schrift steht, das, was Paulus verkündigt. Er sagt ganz zum Schluss, ihn verkündigen wir. Man könnte es so sagen, das Evangelium ist Christus. Es ist Jesus. Das ist das Evangelium. Und wenn du Jesus verstanden hast, wer er ist, was er getan hat, was er tun wird, dann hast du das Evangelium verstanden und du musst die Entscheidung treffen, wie stehe ich zu dieser Person, Jesus Christus? Eines Tages werde ich ihm begegnen. Entweder als Herr oder als König aller Könige. Entweder ist er mein Herr oder ich bin als Rebell vor ihm und der König aller Könige schaut mich an und sagt, okay, du kennst mich gar nicht, du hast mich abgelehnt. Ich habe dir Zeit gegeben. Was wir heute sehen, ist Folgendes. Christus in uns versichert uns die wahre Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht, dass wir einfach Christus von ihm kennen. Ja, es gibt einen Jesus oder ja, diese theoretische Erkenntnisse, wie wir letzte Woche gesehen haben. Das reicht nicht. Viele Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, wissen alles über sein Leben. Alles. Aber sie lehnen ihn ab. Er ist nicht in ihrem Herzen. Sie haben ihn nicht angenommen als den einzigen Weg, als die Wahrheit, als das Leben. Und daher haben sie im Kopf extrem viel Wissen, aber im Herzen absolut nichts. Und Paulus sagt, wisst ihr was? Dieses Evangelium, das ich verkündige, das ist Christus und in Christus ist wahre Hoffnung. Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn du an Herrlichkeit denkst, Herrlichkeit ist das Schönste, oder? Das ist das wichtigste Eigenschaft einer Sache. Die Herrlichkeit von Berg Everest ist, dass es das höchste Berg der Welt ist. Das ist diese Herrlichkeit. Das Gipfel aller Berge, das stärkste, höchste Berg der Welt. Und wenn du dich in irgendetwas anders zufriedenstellen lässt als Jesus, dann hast du nicht echte Herrlichkeit, weil Jesus ist der Gipfel alles Existierendes. Er ist das Höchste, was es gibt. Das haben wir gerade gesehen. Erstgeborene über alle Schöpfung. Der selbst dafür verantwortlich ist, dass wir existieren. Und Paulus sagt, wisst ihr, ihr nicht-jüdische Menschen, ihr könnt genauso mit diesem Christus organisch verbunden sein. Okay? Und das ist eine Hoffnung, die uns tatsächlich große Herrlichkeit gibt. Letzte Woche haben wir abgeschlossen, aber nicht viel darüber gesagt, was in Vers 24 steht, 23, und zwar, dass wir uns nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lassen sollen, sondern diese Hoffnung haben wir davon gehört, es wurde uns verkündigt in der ganzen Schöpfung und unter dem Himmel, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Paulus ist ein Diener des Evangeliums. Er hat Hoffnung. Und was jetzt kommt, ist ein kurzes Beispiel, ein Zeugnis sozusagen, wo Paulus mitteilt, schau, so hat mein Leben beeinflusst. So wirkt es in mir und das ist jetzt, wie ich damit umgehe. Was ist eben mein Dienst in dieser Sache? Wie hat diese Hoffnung mein Leben verändert? Und wir wollen heute dann schauen, wie diese Hoffnung, die Paulus verkündigt als Apostel des Herrn, als einer, der vom Herrn Jesus direkt und persönlich beauftragt wurde mit dieser Arbeit, wie er mit seiner Situation umgeht. Wie kann es sein, dass er so viel Hoffnung hat und Freude hat? Und die Antwort ist, weil er selbst in Christus ist. Weil für ihn auch Christus, sagt er im Philipperbrief, für mich ist das Leben Christus. Und wisst ihr, wie es dann weitergeht? Und das Sterben ist Gewinn. Und wenn das deine Haltung ist in Christus, wer kann von dir irgendwas wegnehmen? Wenn nicht mal dein Leben etwas, das du als Gewinn betrachten würdest, sondern wenn ich im Dienste des Herrn Jesus Christus sogar sterben muss, dann bin ich einfach beim Herrn. Dann habe ich gewonnen. Niemand sucht oder will den Tod. Aber der Christ hat keine Angst davor. Warum? Weil das, wir wissen, abwesend vom Leib heißt anwesend beim Herrn. Alles dreht sich um Jesus Christus. So schauen wir in unserer Stelle heute folgende Sachen an. Realitäten, echte Dinge, worin Paulus wahre Hoffnung gefunden hat in Christus. Und diese Hoffnung, die Paulus hatte, das, was Jesus für Paulus getan hat, das kann und will er auch für dich tun. Aber das ist etwas, das du persönlich im Glauben annehmen darfst. Und musst. Jesus sagte, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ihr werdet in mir Ruhe für eure Seelen finden. Denkt nicht, dass da in Matthäus 11, als er das sagte, dass er meinte, wenn du zu mir kommst, sind alle äußerlichen Schwierigkeiten weg. Schau einfach sein Leben an. Schau das Leben von Paulus an. Sondern du findest dort eine neue Ruhe. Eine Ruhe, die unabhängig ist von alles, was um dich herum passiert. Und wie wir heute schon wissen, wir leben in einer Zeit, wo es sehr viel gibt, sehr viel bewegt. Viele wissen nicht, was morgen bringt. Wir wissen oft nicht, wie wird es weitergehen. Bleiben wir jetzt ein Jahr nach dem anderen in so eine Wiederholungsschleife mit Lockdowns und wieder kein Lockdown und jetzt diese Impfung und dann vielleicht die nächste Impfung oder vielleicht eine ganz neue Behandlung. Niemand weiß. Wir gehen einen Tag nach dem anderen und wir vertrauen dem Herrn. Und wenn unser Fokus ist auf den Herrn Jesus, dann stellen wir uns diese Frage: Was verherrlicht den Herrn Jesus? Was sagt sein Wort? Was bringt ihm die Ehre? Und das tue ich. Und wenn ich das tue und lebe, preis dem Herrn. Wenn ich das tue und sterbe, preis dem Herrn. Ich tue, was der Herr will, weil er meine Hoffnung ist. Er meine große, wunderbare Freude ist. Was hat Jesus für Paulus getan? Als erstes, Hoffnung gibt Freude im Leid. Schau auf Jesus. Er sagt da in Vers 24, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Okay. Aber das ist nur für Paulus, oder? Okay. Ja, der ist so ein super Mensch. Ich bin kein Apostel. Wisst ihr was? Paulus ist kein Supermensch. Sein Apostel, stimmt, hat eine andere Aufgabe. Wie kann er Freude im Leid haben? Was war sein Leid jetzt? Er war nicht in Quarantäne, das war nicht sein Leid. Und weißt du, niemand geht gerne in Quarantäne. Okay, das haben wir schon erlebt. Wir wissen, wie das ist. Okay, aber das ist nicht sein Leid. So, wenn du meinst, wir leiden jetzt, bitte. Wir leiden nicht. Okay. Wir erleben Herausforderungen. Was war sein Leid? Naja, er war Gefangener für Jesus. Wurde eingesperrt. Hausarrest. Er musste um sein Leben bangen. Wieso? Weil er genau das verkündigt hat, was wir heute sehen. Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Die Gemeinde ist nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Und wisst ihr, die Juden waren zornig darüber, die ungläubigen Juden. Paulus selbst war Jude. Aber er hat Jesus kennengelernt und er wurde verhaftet, musste sich eben vor dem Kaiser berufen, damit er am Leben bleiben konnte. So, das sind echte Probleme. Das ist ein echtes Leiden. Und das dauerte nicht jetzt zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate. Das dauerte jahrelang. Das dauerte, und wie wir von seinem Leben wissen, es war nicht nur einmal. Zum Schluss wurde er sogar wegen des Glaubens, ist er als Märtyrer gestorben. Was er sagt am Ende seines Lebens, ich bin den guten Lauf gelaufen, den Kampf vollendet. Sein Fokus war und ist damals ganz und gar auf Jesus gewesen. Und überlegst dir, was hat er in dieser Zeit getan? Er sagt, ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Er wusste, der Grund, warum er jetzt hier leidet, ist, weil er Jesus verkündigt. Und diese Verkündigung kommt eigentlich die Heiden zugute. Gott verwendet sein Leben. Und er sagt, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Was bedeutet das? Paulus ist Gefangener. Er sitzt im Hausarrest, war nicht jetzt in einem Verlies oder sowas, aber es war eine Gefangenschaft. Aber er bleibt aktiv. Was tut er? Er schreibt diese Briefe. Er spricht mit den Menschen um ihn herum. Er zeigt andere Menschen oder bringt alle anderen Menschen zu Jesus hin. Wenn er sagt, ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, damit sagt er überhaupt nicht aus, jetzt helfe ich Jesus, euch zu retten. Die Bedrängnisse hier sind nicht die, es ist ein ganz anderes griechisches Wort, das verwendet wird, nicht das Wort, das für das Kreuzestod Jesu oder sein Leiden am Kreuz verwendet wird. Es ist ein Wort, das diese Alltagsschwierigkeiten, die Bedrängnisse, wie Jesus damals, wo die Juden gesagt haben, du tust diese Wunder nicht durch die Kraft Gottes, sondern durch die Kraft des Teufels. Oder wo Jesus auch, die wollten ihn steinigen. Oder sie haben ihn immer wieder über ihn schlecht gesprochen, wollten ihm immer in eine Falle locken und ihn irgendwie dort Schaden hinzufügen. Ständig war er unter Druck, ständig wurde er missachtet und zum Schluss wurde er verhaftet, ungerechterweise. Er wurde eben gekreuzigt, ungerechterweise. Und 7-mal sagt Pilatus, ich finde keinen Schuld an ihm, und trotzdem haben sie ihn umgebracht. Ein unschuldiger Mann. Paulus ist ein unschuldiger Mann. Wie wird Paulus behandelt? Er wird hier genauso behandelt, wie Jesus behandelt wurde, als er am Erden war, als er gelebt hat. Paulus versteht, diese Tatsache ist deswegen notwendig. Er leidet so, weil Jesus ihm eine Aufgabe gegeben hat, einen Auftrag. Sein Auftrag hat er damals sogar, als er zum Glauben gekommen ist. Weil Paulus hat niemals vergessen, dass er als Feind Gottes, als Gegner der Gemeinde vom Herrn erreicht wurde. Er hat die Gemeinde selbst verfolgt. Und dann hat Jesus ihn am Weg nach Damaskus begegnet und Jesus hat ihm die Frage gestellt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also, Herr Jesus, du bist im Himmel. Ich verfolge Menschen hier auf Erden. Und Paulus hat gleich damals verstanden, dass der Leib Jesu ist die Gemeinde. So wie Jesus sagte, wenn du jemandem was Gutes tust in meinem Namen, dann tust du mir was Gutes an. Genauso, wenn man Menschen, die Jesus kennen, was Schlechtes antut, tut man das Jesus an. Und Paulus versteht, ich tue das für Jesus. Die Gemeinde ist sein Leib auf Erden. Er ist in diese Menschen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr Heiden dürft mit dem Schöpfer und Erhalter des Universums verbunden sein durch Glauben. Und ich freue mich, dass ich diese Aufgabe, diese Wahrheit verkündigen darf. Aber damals in Apostelgeschichte 9, als der Diener des Herrn Ananias Angst hatte davor, zu Saul von Tarsus hinzugehen und ihm zu dienen und zu helfen, er hat viele Einwände gegeben. Herr, du weißt nicht, wer das ist und ich soll hingehen? Ich soll diesen Mann helfen? Der bringt mich um. Und der Herr spricht mit Ananias und sagt zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Von Anfang an, Paulus wusste, meine Berufung, meine Verantwortung ist, das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis der Gemeinde, die Wahrheit über die Gemeinde an den Heiden und an die Juden und sogar an Könige zu bringen. Und so erfreut sich darüber, ich erfülle meine Berufung. Und er bleibt aktiv. Bin ich jetzt eingesperrt, dann sitze ich nicht zu Hause, oh, die bösen Römer, die bösen Juden, oh, die haben meine Freiheit von mir weggenommen. Alles stimmt. Die waren böse, waren nicht gerecht. Freiheit hat er nicht. Aber worauf fokussiert er? Worauf ist er fokussiert? Wo findet er Freude? Wie kann er sagen, ich freue mich? Und liebe Geschwister, freust du dich auch heute? Hast du auch so eine Hoffnung in Jesus, dass egal was morgen Montag bringt, du sagen kannst, ich habe Jesus und ich freue mich. Ich freue mich, weil mein Dienst für den Herrn Jesus kann niemand von mir wegnehmen. Und der Herr Jesus sagte mir auch sogar, dass in dieser Welt es nicht leicht sein wird. Markus 13, Vers 13, hatte Jesus gesagt, ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Eine Frage an euch, wer hier erlebt das heute, dass du wegen Jesus gehasst wirst? Ich kann das nicht sagen. Ich habe volle Freiheit in Österreich, heute in Wien. Ich darf Jesus lieben, ich darf Jesus verkündigen, ich darf ihm zur Ehre leben. Niemand hat das von mir irgendwie weggenommen. Nicht mal wir dürfen und könnten das behaupten, aber Jesus sagt, das wäre normal. Wir erleben einfach so äußerliche Herausforderungen. Aber das, was unser Herzensanliegen, unser Herr Jesus angeht, wir haben volle Freiheit und können uns wirklich verstehen, dass wir glücklich sind, gesegnet sind. Und Paulus sagt in Philipper 3 und Vers 10, dass sein Ziel als Christ war, nicht nur einfach errettet zu sein und eines Tages in den Himmel zu kommen, sondern er sagt in Philipper 3, Vers 10, dass ich ihn erkenne. Er wollte mehr und mehr von Jesus verstehen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Gemeinschaft seiner Leiden. Erlebst du Schmerz? Erlebst du Herausforderung? Erlebst du Negatives? Du kannst und du hast in Christus die Fähigkeit, durch dieses Leiden deinen Herrn Jesus besser zu verstehen. Was hat Jesus erlebt? Körperlicher Schmerz bis zum Gehtnichtmehr. Es gibt keinen qualvolleren Tod als das Kreuz. Seelischer Schmerz bis zum Gehtnichtmehr. Getrennt von seinem ewigen Vater. Und wozu hat er das getan? Für die Freude, die vor ihm lag. Und zwar die Errettung der Seelen, die Errettung der Menschen in dieser Welt, die an ihn glauben. Für die Gemeinde, für sein Leib. So, Paulus hat Hoffnung gehabt in Jesus. Und diese Hoffnung gab ihm Freude. So, wenn du heute Jesus kennst, aber du merkst, in deinem Herzen ist keine Freude, bitte, bitte, bitte pass auf. Sag nicht wegen die Politiker. Sag nicht wegen die Änderungen, wegen meiner Gesundheit, wegen meine Beziehungen. Sag das nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Mag sein, dass in allen diesen Bereichen es hapert und es ist schwierig. Aber wenn jemand tatsächlich Jesus Christus kennt und keine Freude im Herzen hat, dann gibt es nur einen Grund, weil wir von Jesus weggeschaut haben, weil wir uns auf irgendetwas anders fokussiert haben. Und Jesus ruft uns dazu auf, schau mich an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Quelle lebendiges Wasser. Ich gebe euch Ruhe für euren Seelen. Und dann in deinem Herzen kommt, ja, aber was mache ich morgen? Und die Antwort ist, er leitet dich ein Tag nach dem anderen. Und schau auf ihn. Und finde in ihm deine Ruhe. Weil das Zweite, was wir an dieser Stelle sehen, von Paulus, sein Zeugnis, was er gibt, warum er Hoffnung hat, ist, weil sein Leben, sein Dienst einen Zweck hatte. Er wusste, ich bin Gefangener, ich habe nicht mal Freiheit, aber mein Lebensziel ist nicht zerstört, ist unzerstörbar. Niemand kann es von mir wegnehmen. Hoffnung gibt unserem Dienst einen Zweck. Schau auf Jesus. Vers 25 sagt Paulus, deren Diener ich geworden bin. Deren ist jetzt nicht, es bezieht sich nicht auf Jesus direkt, sondern das Leib Jesu. Um seines Leibes willen, welche der Gemeinde ist. Und Paulus ist ein Diener der Gemeinde. Wer hier könnte ein Diener der Gemeinde sein? Und jeder, der das kennt, sagt, ja, ich. Ja, ich kann auch die Gemeinde Jesu dienen. Auch ich kann das tun. Er sagt, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Und das haben wir schon erwähnt aus Apostelgeschichte 9. diese Verantwortung, die Paulus bekommen hat als Apostel der Heiden, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Was war sein Fokus? Nicht die Gefühle der Menschen zu stärken, nicht irgendeine Organisation zu gründen, die paulanische Gemeinde. Also wir haben am Mittwochabend 1. Korinther 1 angeschaut, wo es Parteiungen gab in der Gemeinde in Korinth. Und Paulus sagt, ist Paulus für euch gestorben? Niemand außer Christus ist unser Fokus. Er ist unsere Hoffnung. Er schreibt hier, ich bin gekommen, um das Wort Gottes voll auszurichten. Wer hier hat die Fähigkeit, auch in der jetzigen Situation, das Wort Gottes weiterzugeben und andere Menschen zu erklären, warum ich und wir in jedem Umstand tiefe, echte, wahre Freude und Frieden haben? Wer darf das? Wer kann das? Und die Antwort ist wir. Und wenn wir das tun, aus Herzen, nicht, weil wir sagen, okay, ein Christ muss das tun. Okay, ich muss meiner Verantwortung nachkommen. Okay, jetzt, weißt du, Jesus liebt dich, aber ich hasse diese Welt. Aber Jesus, weißt du, es ist ein schlimmes Welt, wo ich, weißt du, du sollst an Jesus glauben. Ich habe ihn gar nicht geglaubt und er hat alles für mich geändert und mir geht's gut. Aber es ist so frustrierend, wie das Ganze ist jetzt gerade. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage jetzt nicht, dass du und ich in dieser Situation sagen sollen, dass es gut ist, aber überleg dir die Geschichte der Welt. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, dass Gott uns versprochen hat, immer einfache Situationen, Lebensumstände zu haben. Und uns geht es trotz allem, Krise und so weiter, heute erstaunlich gut im Vergleich zu vielen Christen in dieser Welt, sogar heute. Und wir können keine Freude haben? Wo finden wir unsere Freude denn? Ich meine, was würden wir als westliche Christen, was würden wir die eingesperrten, verfolgten Christen in China und Nordkorea jetzt sagen? Wo sollen sie Hoffnung finden, wenn wir in unserer Situation keine Freude haben? Seht ihr, was ich meine da? Paulus sagt, mein Auftrag ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Und das kann ich sogar als jemand, der Gefangener ist. Und ich freue mich. Und dann sagt er in Vers 26 was Wunderschönes. Das Wort Gottes, das er ausrichtet, ist eben nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt. Das ist seit der Schöpfung, seit dem Anfang. Das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Welches Geheimnis? Das ist dann Vers 7. Wenn wir an ein Geheimnis denken, denken wir etwas wie bei den Geheimdiensten, oder? Akten, wo drauf steht, streng geheim. Und dann auf einmal sind wir neugierig. Oh, was gibt's da in diesem Akte? Oh, sie haben tatsächlich Krebs, eine Lösung für Krebs gefunden, aber sie sagen es einfach nicht. Oder, oh, in diesem streng geheimen Akten sieht man, wo Politiker XY sein ganzes Geld an irgendeine Insel irgendwo versteckt hat. Streng geheim. WikiLeaks, oder? WikiLeaks hat sich einen Namen gemacht, indem es streng geheime Dinge gefunden hat und veröffentlicht hat. Haben wir jetzt damit hier zu tun, dass der Herr Jesus und Gott hat irgendein Geheimnis versteckt und es ist streng geheim, niemand darf das wissen? Nein, das ist nicht, was wir hier haben. Was, wenn es hier heißt um ein Geheimnis, das bedeutet einfach etwas, das vorher nicht bekannt war. Und jetzt ist die Zeit da, wo es wirklich offen, zugänglich und deutlich klar ist. Es ist nicht mehr verborgen. Jetzt kommt es klar und deutlich raus. Obwohl es im Alten Testament einige Hinweise darauf gibt. Viele im Alten Testament haben es Niemand hat es aus dem Alten Testament ganz herauslesen können und verstehen können. Und zwar das, was er sagt. Vers 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter der Heiden ist, nämlich Christus in euch. Christus in den Heiden. Also was für ein Geheimnis ist das? Israel war das auserwählte Volk und Nation Gottes, ist das auserwählte Volk und Nation Gottes dafür, für bestimmte Zwecke, sagt uns eben auch Römerbrief. Damit wir die Propheten bekommen, damit wir das Wort haben, damit der Messias durch dieses Volk kommt. Natürlich, es musste irgendein Volk sein. Jesus wird nicht einfach erscheinen aus keinem Hintergrund. So Gott musste ein Volk nehmen und sagen, durch euch kommt mein Sohn in der Welt. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Das, was wir in Kolosser 1 gelesen haben. Und dadurch war Israel auch dort, wo das Gesetz kam, das Alte Testament kam, da auch, wo der Tempel war, diese viele Opferbilder, das sind prophetische Bilder vom Lamm Gottes, Jesus, der die Sünden der Welt wegnimmt. Israel war das Werkzeug Gottes. Aber auch Abraham, ihm wurde gesagt, durch dich werden alle Völker der Welt gesegnet. Sie wussten auch durch die Propheten, dass die Heiden werden Gott anbeten, eines Tages. Das, was sie nicht gewusst haben und nicht verstanden haben, ist, wenn Jesus kommt und nachdem er auferstanden ist und nachdem Pfingsten passiert, erfindet Gott oder wird Gott eine neue Art Volk schaffen. Und das heißt, dieses Volk ist die Gemeinde. Und die Gemeinde besteht nicht aus Juden. Damals im Alten Testament, nicht nur aus Juden. Im Alten Testament wolltest du den wahren Gott anbeten, da musstest du dich zu Judentum bekehren. Und Gott hat sogar Israel, wenn du die Landkarte anschaust und schaust, wo die Handelsrouten im Nahen Osten waren damals, dann siehst du, Gott hat Israel direkt mitten auf diesen Handelsweg hinplatziert. Wolltest du nach Ägypten gehen, von Assyrien oder irgendwo, da musstest du durch Israel durch. Und was hast du dann gesehen, als du nach Jerusalem dorthin gekommen bist, hoch auf den Tempelberg, diesen Riesentempel? Ein kleines Volk. Jesus war auch im Alten Testament missionarisch unterwegs. Er hat Menschen aufgerufen, den wahren Glauben anzunehmen. Aber jetzt, damals musstest du jüdisch werden. Heute aber, nach Pfingsten, Epheserbrief erklärt das sehr schön. Jetzt ist diese Trennwand weg und jetzt sind alle Juden und Heiden eins in Christus. Du musst nicht mehr die Opfer bringen, du musst nicht die Feste feiern. Israel ist Israel, du bist nicht Israel, wir alle sind in Christus und er ist unser Fokus. Du brauchst ihn. Und genau deswegen waren die Juden mit Paulus nicht begeistert, weil sie auf einmal ihren Sonderstatus, wofür sie arrogant und richtig stolz waren, wir sind die guten Juden, wir haben Abraham als Vater und ihr schmutzige, schlechte Heiden, mit euch wollen wir nicht mal reden und essen. So eine richtige Ablehnung von echten Menschen, die Gott liebt. Und dann kommt Paulus und sagt, weißt du, Jesus starb am Kreuz, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Und es ist, Gott hat uns das klar gezeigt, dass die Heiden müssen nicht jüdisch werden, sie müssen in Christus sein. Und wenn du Apostelgeschichte liest, das war so eine Auseinandersetzung, dass sie sogar ein Konzil berufen mussten in Apostelgeschichte 15. Um die Frage zu machen, was wirklich, sie müssen gar nicht mehr das tun, was die Juden getan haben? Nein. Die sind in Christus und Christus ist genug. Der Grund, warum Paulus hier das so stark sagt, das ist ein Geheimnis im Alten Testament. Aber jetzt wird klar und offen verkündigt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Grund, warum er das hier als Fundament legt und sagt, das ist mein Dienst, ist, weil in Kapitel 2 Menschen in der Gemeinde behaupten, Jesus ist nicht genug. Es gibt schon Gesetze, die du einhalten musst. Es gibt schon gewisse Dinge, die du ablehnen musst, um Christ zu sein. Und sogar, es gibt gewisse Engel, die du anbeten solltest. Wo kommt das her? Nicht aus der Schrift, aber du merkst, wie so viele Irrlehren überall sind und Jesus wird verdrängt. Und Paulus sagt, es dreht sich aber ganz und gar um ihn. Was hat Jesus für Paulus getan? Er hat ihm eine Freude im Dienst gegeben. Er hat ihm auch Hoffnung und einen Zweck für seinen Dienst gegeben. Freude im Leiden, meine ich. Er schaut auf Jesus und jetzt sehen wir auch, er hat eine herrliche Zukunft. Seine Zukunft ist sicher. Das Wort Hoffnung hier ist nicht, wie in Deutsch es oft verwendet wird. Jetzt habe ich ein Rübel losgekauft und ich hoffe, ich werde was gewinnen. Also ein bisschen eine, wahrscheinlich statistisch gesehen, keine gute Hoffnungschancen da, aber gut. Weißt du, das ist es nicht. Dieses Wort Hoffnung ist eine fixe, reale Erwartung. Eine Hoffnung in Zeiten, wo es schaut, als ob es nicht Hoffnung, keine Hoffnung gäbe. Eine Erwartung, eine Sicherheit. Paulus sagt, diese Wahrheit ist, dass die Heiden haben Christus in sich durch den Glauben. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit ist ein Wort, ich weiß nicht, du sagst, wie soll ich den Himmel darstellen? Ich habe einen Strand mit einem Sonnenaufgang und schönes Wasser. Das ist sehr ruhig und sehr schön und fast therapeutisch, oder am Strand zu sein. Aber wie sollen wir die Herrlichkeit, der ewige Zustand mit Jesus beschreiben? Das ist unmöglich. Und Paulus sagt, wir haben eine Hoffnung der Herrlichkeit. Und Römer 8, Vers 18 hat es so dargestellt. Denn ich bin überzeugt, sagt Paulus in Römer 8, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nicht ins Gewicht fallen. Es ist nicht einmal vergleichbar. Und unser Vorrecht ist, auf das Ewige zu schauen. Kolosser 3 sagt es genauso. Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Paulus ruft die Geschwister dazu auf, indem er sein eigenes Zeugnis gibt und sagt, ich habe Freude in meinem Leiden, ich habe einen Dienst, das erfüllend ist und einen Lebenszweck, das niemand von mir wegnehmen kann und ich darf verkündigen, dass Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und Vers 28 und 29 schauen wir genauer nächste Woche an und schließen wir damit Kapitel 1 ab, aber er sagt, das ist unsere ganze Verkündigung, Jesus. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen oder reif in Christus Jesus darzustellen. Unsere Welt ist so verwirrend manchmal. Wie wir in 1. Korinther 1 gesehen haben, damals gab es schon Parteiungen und heute gibt es jede Menge Trennungen und Gruppierungen, die sich alle Christen nennen. Und dann sagt einer, was bist du jetzt, ein Baptist? Bist du jetzt ein Lutheraner? Bist du jetzt ein Katholik? Bist du jetzt ein Presbyterianer? Wer bist du eigentlich? Und biblisch betrachtet, die einzige richtige Antwort ist, keiner von allem. Ich folge keiner Bewegung. ich bin ein Nachfolger Jesu. Und dann kommt natürlich, menschlich betrachtet, dann die, ja, aber du musst irgendwo gehören. Okay, ich kann beschreiben, was die Bibel sagt und wir wollen die Bibel folgen. Das ist so, wie wir die Bibel verstehen, aber ich folge keine Gruppierung. Ich folge Jesus. Und Paulus verkündigt das an allen Heiden, alle Menschen, die das hören. Jeder hat die Möglichkeit, in Christus zu sein. Und es dreht sich überhaupt nicht darum, welche Kirchengemeinschaft gehörst du an. Aber wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann willst du Jesus auch treu nachfolgen. Da suchst du dir eine Gemeinschaft von Menschen aus, die Jesus im Mittelpunkt haben und nicht irgendwelche Sonderlehren oder irgendwelche andere Menschen oder irgendwelche andere Sachen. Jesus ist und bleibt der Einzige, der uns Hoffnung geben kann. Und die Herausforderungen, die wir heute leben, sind real und echt, aber sie sind nichts im Vergleich zu dem, was wir eines Tages beim Herrn in Christus Jesus positiv und herrlich erleben werden. Und wir können heute diese Freude haben. Ich habe versucht, wie kann ich das bildlich darstellen? Und ich bin an meine Grenzen gekommen. Weil, schau, was wir in Kapitel 1 jetzt gesehen haben. Gott ist unsichtbar. Der Vater ist unsichtbar. Aber wir sehen den Vater, indem wir Jesus anschauen. Wir sehen den Vater in Jesus. Jesus ist der Schöpfer und Erhalter. Und Jesus ist einer von uns geworden. Gott durch seinen Sohn ist Mensch geworden. So man könnte sagen, Gott im Fleisch, mit uns identifiziert. Okay, das ist ein Bild. Gott ist unter uns, in Christus gewesen. Nächstes Bild. Dieser herrliche, vollkommene Jesus, niemals gesündigt, perfekt in allem, was er getan, gedacht, gesagt hat. Er stirbt am Kreuz. Er bezahlt unser Sündenschuld und der Lohn, die Strafe, unsere Sünde, da identifiziert er uns noch mehr mit uns. Und sogar durch diese Stellvertretung, dass er unsere Strafe auf sich nahm, was in Kapitel 2 auch klar und deutlich gesagt wird, dass eben diese Schuldschrift wurde durch Jesus ausgelöscht. Da hat er sich noch mehr mit uns Menschen verbunden, damit er der Ausweg ist für uns aus unseren Sünden. Er hat alles vollbracht. Okay, so Gott wird Mensch. Der wahre Gott, wahre Mensch, Jesus, verbindet sich mit uns Menschen so sehr, dass er unsere Schuld bezahlt und uns befreien kann. Und er ruft uns dazu auf, dann im Glauben dieser Werk, das er getan hat, anzunehmen. Und was passiert dann? Okay, und hier ist, wo ich sage, wie soll man das bildlich darstellen? Jesus ist in uns und wir sind in Christus. Vielleicht ist das Bild, das Jesus selbst verwendet hat, was wir beim Mahl des Herrn jede Woche verwenden, das Beste. Dass sein Leib und Blut für uns am Kreuz geopfert, die Darstellung ist seiner Verbindung mit uns und wir essen das und trinken das als Bild dafür, dass er mit uns organisch verbunden ist. Wir essen das, es wird in unserem Körper verwertet, es wird Teil von uns. Und du kannst es nie wieder aussortieren, wie es vor reingegangen ist, okay? Es wird verdaut. Und das ist das Bild von Jesus. Jesus und uns darf so und muss so verbunden sein im Glauben, dass er ein Teil von uns ist, organisch, das nicht mehr trennbar ist von uns. Wie Paulus sagt, weil für mich ist das Leben Christus, das Sterben Gewinn. So, Christus in uns versichert uns die wahre Hoffnung der Herrlichkeit. So, was sollst du morgen tun? Hoffnung in Christus gibt echte Gewissheit. Es gibt eine freudige Erwartung, was die Zukunft angeht. Und was sollst du morgen tun? Jetzt sitzen wir hier und wir hören das und wir freuen uns und wir preisen dem Herrn, aber morgen geht es wieder los mit der Arbeit. Morgen geht es wieder los mit den Nachbarn, Familie, Arbeitskollegen, die neuen Maßnahmen, alles Mögliche. Was soll ich morgen tun? Naja, stell dir die Frage, wo wirst du hinschauen, um Freude zu haben? Worauf wirst du fokussiert sein, um innerlich zur Ruhe zu kommen? Wenn du merkst in deinem Herzen auf einmal, stopp, warte mal, ich habe was Größeres, ich habe was Besseres. Wer ist das? Er heißt Jesus. Und schau auf Jesus, ganz gezielt, ganz absichtlich. Jesus sagt, komm zu mir. Er sagte nicht, ich werde mich auf euch forcieren. Er sagt, ich bin da. Komm her zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Erstmals geh hin zu Jesus, jeden Tag. Finde in ihm deine Freude und Friede und Ruhe, die Frucht des Geistes und die Liebe. Und wenn du merkst, das habe ich nicht, schau nicht auf deine Umstände und sag, der hat Schuld dran oder das hat Schuld dran. Schau auf dich. Worauf bin ich fokussiert? Wo suche ich meine Freude? Und dann zweitens, erstens, schau auf Jesus und wandle in Christus. Und zweitens, verstehe, Covid-19 kann deine Berufung nicht verhindern. Selbst wenn du zu Hause eingesperrt wärst und nicht mal weggehen kannst, hast du heute in unserer Gesellschaft ein Handy, du hast sogar Möglichkeiten, einkaufen zu gehen beim Billa oder Merkur, oder gibt es nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, Lebensmittelgeschäfte. Überleg dir, ich mag das nicht, aber ich kann Menschen dienen. Ich kann die Gemeinde dienen, ich kann meinen Nachbarn dienen. Herr, wen soll ich heute irgendwas, für irgendjemand etwas tun? Vielleicht anrufen, vielleicht kaufe ich bei Billa ein besondere Obst oder Gemüse, wenn du gesund sein willst, oder ein Milka-Schokoriegel, wenn du nicht gesund sein willst. Ich kaufe irgendwas ein und gebe das meinem Nachbar ab und sage, weißt du was? Ich gebe dir ein alles Gute zum vierten Lockdown-Geschenk. Und die schauen dich an und sagen, und du lächelst die einfach an. Sag, weißt du was? Alles Gute zum vierten Lockdown. Es wird nie wieder einen vierten Lockdown geben, vielleicht einen fünften, aber es gibt nur jetzt einen vierten. Okay? Und wisst ihr, du spendest Liebe und Freude und Hoffnung, nicht weil du jetzt irgendwelche psychische manipulative Dinge tun willst, sondern weil du Jesus liebst und deinen Mitmenschen liebst und du hast Freude und Hoffnung in Christus. Du schaust auf ihn. Und das ist dann zwangsläufig, was dich motiviert zu sagen, okay, wie kann ich das an anderen Menschen weitergeben? Ich habe ein Ziel in meinem Leben. Und die vierte Lockdown-Welle kann das nicht verhindern. So, ich muss vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Was kann ich tun? Paulus sitzt im Hausarrest. Er kann nicht hingehen zur Gemeinde in Korinth. Was tut er? Er schreibt einen Brief. Ich weiß nicht, ob er heute noch Briefe schreiben kann. Es ist möglich. Papier und Stift gibt es noch, aber auch das wäre möglich. Muss nicht alles mit SMS oder WhatsApp sein. Also, wir suchen einen Weg, die Liebe des Herrn weiterzugeben. Und so sehen wir, egal was unsere äußerlichen Umstände sind, dass wir die Möglichkeit haben, unsere kreative Fähigkeiten einzusetzen für den Herrn, fokussiert auf den Herrn. Und in dieser ganzen Zeit sagen wir, okay, jetzt vielleicht habe ich sogar ein bisschen mehr Zeit. Ich kann noch mehr Zeit im Wort und im Bibelstudium verwenden, weil jetzt kann ich nicht essen gehen, ich kann nicht zum Theater gehen oder was auch immer. Gut, dann wachse ich in der Erkenntnis des Herrn. Halleluja. Niemand kann das von mir wegnehmen. Und wenn wir daran denken, dass es Geschwister gibt, die richtig eingesperrt sind, die in richtiger Lebensgefahr sind, wegen ihres Glaubens, dann denken wir auch an sie und beten für sie. Und versuchen auch, unsere Situation biblisch einzuordnen. und zu danken. Herr, selbst wenn wir sowas erleben würden wie die Geschwister in Nordkorea, selbst dann wärst du die Hoffnung der Herrlichkeit, weil du in uns, in mich bist. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Danke für deine Gnade.